Du hörst Rock and Beyond, ein Podcast zu Fragen und Themen rund ums Klettern. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Michelle Knaup. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wiedereinstieg ins Klettern nach einer langen Pause. Michelle hat mit ihrer jahrelangen Erfahrung im Trainingsbereich da nochmal ganz tolle Inputs und Impulse zu diesem Thema gegeben in dem Gespräch. Und ja, es wird darum gehen, wie geht man am besten an einen Wiedereinstieg nach einer langen Pause ran. Wir sprechen über körperliche Faktoren in dem Zusammenhang, über typische Verletzungen und Vorbeugungen von diesen und auch den mentalen Umgang mit dem Neuanstieg und mit dem veränderten Leistungsniveau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören, so wie ich ihn hatte beim Quatschen, und hoffe, du kannst für dich einiges mitnehmen. Hallo Michelle, schön, dass du da bist. Danke erstmal, dass du dir Zeit nimmst. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, wer du so bist, was du so machst?
Wer ich so bin? Also ja, ich heiße Michelle, ich bin mittlerweile auch schon 37 Jahre alt, nee, 38 sogar, Letter. Ja, ich fühle mich noch wie 37. Genau, und ich bin seit, ich glaube, mittlerweile 10 Jahren Trainerin, habe vor 13 Jahren angefangen mit Klettern und habe vor einem Jahr mich als Trainerin selbstständig gemacht. Davor habe ich mal 3 Jahre lang in der Kletterhalle auch fest als Trainerin gearbeitet. Und mittlerweile auch seit 5 Jahren am Stützpunkt in Hamburg auch Leistungstraining. Das Leistungstraining mit aufgebaut und halt eigentlich alles von kleinen Kindern bis Erwachsenen trainiert, von Leistungssport bis Breitensport. Also irgendwie so die ganze Palette durch und auch Vorstiegskurse und so, Kindergeburtstage, also das ganze Rundum-Programm, kann man mal so sagen. Genau. Und habe beim DAV 2 Ausbildungen gemacht, Trainer B und Trainer C Leistungssport, und habe mich auch im Mentaltraining, das fand ich immer total spannend, weil ja doch beim Klettern einfach das Mentale super wichtig ist. Ich habe da auch weitergebildet und eine Mentaltrainerausbildung gemacht, C und B. Und seit kürzestem mich auch mit Ernährung beschäftigt, weil ich das auch mega spannend finde. Und ich finde, es auch einfach ein riesengroßer, total wichtiger Aspekt beim Klettern ist. Ja. Und jetzt eine Ausbildung zum Ernährungscoach auch noch gemacht. Und finde es eigentlich richtig cool, dass ich jetzt so ein bisschen das Rundumpaket anbieten kann, weil das dann doch eigentlich wichtig ist. Ich meine, es ist schon gut, an bestimmten Stellschrauben zu drehen, aber eigentlich ist es gut, wenn man an allen Schrauben drehen kann und halt nicht nur an einer, oder zumindest so ein bisschen gucken kann, okay, könnte es vielleicht auch noch was anderem liegen, warum, weiß nicht, der Trainingseffekt sich zum Beispiel nicht einstellt oder was jetzt eigentlich das Effektivste sein könnte, woran man was machen kann, wo man am schnellsten Erfolge hat, weil das ist ja irgendwie, ich glaube, das, was Leute so dabei oder da dabei sein lässt, wenn sie merken, okay, ich mache was und es bringt was, dann kann man sie auch eher mal zu anderen Dingen kriegen, sozusagen, die vielleicht richtig viel Überwindung kosten, aber sie wissen, okay, es lohnt sich, weil ich habe schon gesehen, dass es Ergebnisse gibt. So.
Ja, das stimmt. Ja, es ist ja immer erstmal gucken, wo die Schwächen so sind, und da ist meistens ja das größte Potenzial. Ja. Und dann ist es natürlich super cool, wenn du so breit aufgestellt bist und halt auf allen Ebenen schauen kannst.
Ja.
Cool. Danke erstmal. Genau, wir sind heute so ein bisschen zusammengekommen, weil dieses Thema Lockdown und Winterpause gerade so groß ist und irgendwie viele, ich habe es zumindest von vielen gehört, dass einfach so dieses, wie komme ich jetzt wieder ins Klettern rein und wie komme ich wieder auf meine alte Leistung? Ist das überhaupt auch möglich? Und wie fängt man am besten nach so einer langen Pause sozusagen das Klettern wieder an? Und ich dachte mir halt, du wärst da eigentlich die super Partnerin für, da mal ein bisschen drüber zu reden, was so mit dem Training und mit dem Körper vielleicht passiert in so einer Pause und wie man da genau wieder reinkommt. Ich habe ein paar Fragen auch mitgebracht, wo wir gleich nochmal drauf eingehen können. Aber vielleicht magst du mal erzählen, wie ging es denn dir in diesem Winter so? Wie war denn das bei dir?
Oh Gott, ja, nur weil man weiß, was man machen soll, macht man das ja noch lange nicht, kann man dazu sagen. Ich war noch bis letzten Ende Oktober, glaube ich, habe ich noch draußen geklettert. Und dann war ich ab November halt in Hamburg und dann ab da war ja dann quasi auch wieder, da war ja dann erstmal Lockdown Light und dann wurde es ja dann relativ schnell zum Lockdown wieder und alle Hallen zu. Und in Hamburg gibt es ja auch keinen einzigen Felsen weit und breit. Und ja, ich fand das ziemlich anstrengend und ich muss sagen, ich hatte mental irgendwie nicht die Kapazität, auch dann zu sagen, okay, ich trainiere jetzt weiter, weil Training für mich tatsächlich was ist, was mich viel Anstrengung kostet, weil ich nicht gerne trainiere. Also ich gehe total gerne klettern, aber ich trainiere nicht gerne. Und ich liebe Klettern deswegen, weil es so vielseitig ist. Und Training ist nun mal schon etwas Repetitives. Das ist ja sozusagen die Definition von Training. Und genau, da konnte ich mich irgendwie nicht zu aufraffen und hatte schon auch die ganze Zeit mal Latenz und ein schlechtes Gefühl im Hinterkopf, so, oh Gott, du machst wirklich gar nichts. Ja, habe dann auch gleichzeitig diese Ernährungscoach-Ausbildung angefangen und habe dann viel am Schreibtisch gesessen und da meine Energie reingesteckt. Und am Ende habe ich, glaube ich, November, Dezember, Januar, 3 Monate nichts gemacht. Wirklich nichts, nichts.
Krass.
Und habe schon gemerkt, dass mir das natürlich auch überhaupt nicht gut tut und habe, glaube ich, dann im Januar auch so langsam mal angefangen, mal wieder ein bisschen laufen zu gehen überhaupt. Also auch das ist eigentlich ein Sport, der mir überhaupt nicht liegt, aber was, also es blieb mir einfach fast nichts übrig, was man eigentlich noch machen kann. Und wusste ich dann, dass ich halt in die Fränkische Schweiz ziehe, Mitte Februar. Und das hat mir so ein bisschen wieder die Motivation gegeben, okay, cool, wenn ich dann hier bin, dann kann ich auf jeden Fall zumindest bei gutem Wetter, auch wenn es kalt ist, egal, aber ich kann irgendwie wieder ein bisschen was machen. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen geholfen, dann auch mich wieder ans Fingerboard zu hängen. Das habe ich dann, glaube ich, Ende Januar, Anfang Februar angefangen. Einmal in der Woche auch nur so ganz Suche, also wirklich nur erstmal so ein bisschen wieder Finger hängen. So Repeater, so eher so ein bisschen ausdauernd, überhaupt mal wieder so ein bisschen Load drauf zu kriegen und überhaupt eine Gewöhnung wieder an diese Belastung zu bekommen. Und habe dann mit Yoga angefangen, jeden Tag. Und das habe ich jetzt auch durchgängig durchgehalten. Und das hat mir auch richtig gut getan. Und irgendwie war das jetzt so meine Baseline, die mich da so durchgebracht hat. Genau, und seit ich jetzt hier in die Fränkische gezogen bin, klar, dann konnte ich halt wieder an den Fels gehen, dann merkt man, dass man mega schwach ist, dann habe ich wieder so ein bisschen irgendwie so Push bekommen, dachte mir, okay, jetzt mache ich wieder ein bisschen mehr und habe dann auch ein bisschen angefangen, so mit ein bisschen Athletiktraining, bisschen mehr Fingerboard was zu machen und ich habe halt gleichzeitig auch noch Online-Training gegeben für den Hamburger Stützpunkt, für die Kleinen, also die sind so zwischen, ich glaube, 8 und 11. Und habe halt, es war halt immer so 1,5 Stunden einmal in der Woche und da habe ich halt auch die ganze Zeit mitgemacht, weil das natürlich für die Kids auch viel motivierender ist, als wenn ich jetzt da so sitze und die ganze Zeit sage, was die machen sollen, sondern bin halt auch in Sportklamotten halt aufgetaucht und habe halt alles mitgemacht und hatte ultra krassen Muskelkater und dachte mir, wow, okay, ich bin ganz schön unfit. Genau, und das war halt auch einmal in der Woche dann regelmäßig und das hat mir auch geholfen, wieder reinzukommen. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, jetzt bin ich wieder richtig drin und trainiere halt hauptsächlich übers Klettern. Also, weil ich das eigentlich am liebsten mag. Ich gehe dann halt oft in dieselbe Route rein, was dann vielleicht andere richtig doof finden, aber dadurch hat man ja einfach auch einen Trainingseffekt. Wenn du eine super schwere Route immer wieder reingehst, dann ist das eigentlich auch ein ganz gutes Training.
Das heißt, würdest du sagen, du bist jetzt wieder so auf dem Niveau wie vorher ungefähr?
Ja, schon.
Und hat wie lange gedauert bei dir jetzt so?
Was haben wir denn jetzt? Mai,
Am
ne?
Anfang Mai, ja.
April? März? Ja, schon 3 Monate, ne? Ja. Genau.
Und genau, wie ist das generell nach so einer langen Pause jetzt mit deinem Background als Trainerin? Was würdest du, ich sag mal, da sagen mit dem Trainingszustand oder hast du es vielleicht auch bei Athleten mal beobachtet, wie das nach so einer langen Pause aussieht mit dem Trainingszustand, wie der sich so verändert?
Ich glaube, das kommt echt drauf an, also erstens, welches Niveau man klettert und wie viel man trainiert und dann auch, ob man wirklich so gar nichts macht oder ob man noch irgendetwas macht.
Ja.
Und natürlich ist, wenn man jetzt jemanden nimmt aus dem Leistungssport, der eigentlich viermal die Woche trainiert und noch viermal die Woche klettern geht, am besten fast so ein Split-Training macht, irgendwie morgens schon mal Fingerboard und abends oder nachmittags noch eine Session, und derjenige macht dann gar nichts, da kann man schon fast sagen, dass die doppelt so lange brauchen, wie die Pause gedauert hat, um wieder genauso stark zu sein. Das würde ich aber bei jemandem, der jetzt so Hobbykletterer ist, und vielleicht jetzt auch im Lockdown auch ein bisschen was gemacht hat, weiß ich nicht, Yoga oder sowas, wird das nicht so lange dauern, um da wieder hinzukommen, wo derjenige vorher war. Also, und natürlich muss man aber umgekehrt sagen, dass der aus dem Leistungssport kommt, der hat ja sowieso schon ein sehr hohes Niveau, der wird ja nicht wieder anfangen mit Sechser klettern, sondern der kann dann die Zehner vielleicht nicht direkt wieder durchsteigen, aber da geht es ja um diese totale Peak, und das dauert halt schon wieder lang, bis man dann da wieder reinkommt sozusagen.
Ja. Ich denke auch, je nachdem, was du halt so selber für dich gemacht hast, und wenn es auch gar nicht kletterspezifisch ist, du kommst eigentlich relativ schnell auch wieder rein, so von meinem Gefühl.
Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, also was ich jetzt auch gemerkt habe, weil ich habe jetzt ja keinen riesen Trainingsumfang gefahren die letzten 3 Monate, sondern, also ne, das ist jetzt natürlich nur ich und jeder reagiert anders, das muss man auch immer auf jeden Fall dabei sehen, aber für mich ist eher so dieses, ich mache mir einen Plan und ich nehme mir jetzt vor, 4-mal in der Woche das und das und das, das kommt mir mal vor wie so ein Riesenberg, was ich jetzt machen muss, und das schaffe ich dann vielleicht eine Woche, und dann merke ich schon in der nächsten Woche, okay, eigentlich muss ich noch arbeiten, dann fällt schon einen Tag irgendwie aus, habe ich schon ein schlechtes Gewissen und denke mir, oh mein Gott, nicht gemacht, und dann habe ich das und das auch nicht gemacht, und dann komme ich ganz schnell in so einen Moment rein, wo ich dann einfach komplett aufhöre, weil ich mir dachte, ja, ich halte es ja eh nicht durch. Und meiner Erfahrung nach reicht es eigentlich, wenig zu machen und das aber dafür konsequent beizubehalten. Also sich eher statt jetzt 1,5 Stunden oder 2 Stunden vorzunehmen, lieber nur 3 Übungen zu machen und die dann wirklich dafür aber 3-mal in der Woche regelmäßig und die nicht zu skippen und da sozusagen dran zu bleiben. Ja. Oder zum Beispiel jeden Morgen Yoga zu machen, auch wenn man jetzt erstmal vielleicht nicht denkt, boah, ich bin total fertig danach oder ich kriege Muskelkater, das muss man ja nicht haben, um besser zu werden.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch was, was bei Anfängern oder so, ja, so mittelambitionierten Hobbykletterern immer so dieses, okay, ich muss richtig viel machen, das muss irgendwie wehtun, ich muss Muskelkater haben, damit ich besser werde. Und das stimmt halt in meinen Augen überhaupt nicht. Das kommt auch immer darauf an, okay, wie antwortet der Körper natürlich auf den Trainingsreiz, und bei manchen brauchen die halt ein bisschen mehr und bei manchen ein bisschen weniger, damit da was passiert. Aber eigentlich reicht es, ja, 3-mal in der Woche quasi 1/2 Stunde was zu machen, das ist schon eigentlich eine super gute Basis und viel mehr als viele machen.
Ja.
Also eher dieses konsequent dabei bleiben.
Ich habe es jetzt gemerkt, als ich die 5 Wochen, glaube ich, Pause hatte wegen Corona, also weil ich ja krank war, und dann habe ich danach wieder Übungen gemacht, einfach so Stabi-Übungen, die ich sonst 2-mal die Woche gemacht habe. Einfach auch für meinen Rücken und so. Ich habe Muskelkater gehabt. Ich habe ewig nach diesen Übungen, also es waren 20 Minuten, ich habe keinen Muskelkater gehabt normalerweise. Und da dachte ich, Alter. Und dann merkt man halt mal, wie so der Trainingszustand eigentlich, also sobald man ein bisschen abnimmt, sage ich mal, merkt man auch, dass die Sachen, die man sonst so macht, dass die auch anstrengend sind. Aber wenn man dann so selbst im guten Trainingsflow ist, dann ja, ist es halt eine Routine, die einfach irgendwie Dinge aufrecht erhält, aber halt dann vielleicht nicht mehr so krass den Reiz gibt.
Ja,
auf jeden Fall. Und das fand ich extrem spannend.
Ja, aber wahrscheinlich ging es bei dir auch relativ schnell, oder? Dann hast du vielleicht 1-mal Muskelkater gehabt, vielleicht auch noch ein 2. Mal, aber beim 3. Mal hat man den eigentlich dann schon nicht mehr und dann ist man schon sofort wieder drin. Ja. Also es geht schon auch relativ schnell, dass man dann auch wieder da anknüpfen kann, wo man irgendwie vorher war, gerade wenn es auch so Übungen sind, die man sehr viel und sehr lange gemacht hat, da erinnert sich der Körper ja auch dran. Ist ja nicht so, dass man irgendwie alles vergisst, was man so getan hat. Und natürlich, je länger man schon klettert, desto besser ist das drin. Also jemand, der 10 Jahre schon klettert und zum Beispiel ein ganzes Jahr Pause macht, der wird viel schneller wieder reinkommen, als jemand, der nur 2 Jahre geklettert hat und 1 Jahr Pause macht.
Ja.
Da meine ich gar nicht so das Niveau. Natürlich ist der mit den 10 Jahren auf einem ganz anderen Niveau. Aber einfach, wie sehr der Körper das eingeschliffen hat, was er da macht und wie die Bewegungen sind.
Ja.
Und da haben natürlich ganz klar schon die Vorteile, die jetzt sehr lange klettern. Für die ist die Pause zumindest auf so einer technischen, koordinativen Ebene leichter wegzustecken als jemand, der jetzt gerade erst angefangen hat. Also
Ja.
jemand, der jetzt kurz vorm Lockdown angefangen hat, klar, denen fällt das schwerer, auf jeden
Ja.
Fall wieder reinzukommen, weil
Und
das einfach noch nicht so fest sitzt, so.
ja, und gleichzeitig haben die ja so einen Anfängerbonus, finde ich, oder? Also am Anfang geht es ja so schnell, wenn man,
Ja.
also wenn man startet mit dem Klettern, man macht ja so schnell Fortschritte, dass irgendwie, ja klar, wenn du jetzt halt, ich sag mal, ein halbes Jahr geklettert bist und dann ein Jahr Pause, dann hast du halt vielleicht diesen Bonus nicht, den halt die langfristigen Kletterer haben. Dafür hast du halt den Anfängerbonus, dass du eigentlich so viel Potenzial hast, dich weiterzuentwickeln, dass das auch total schnell geht, wenn man dann wieder
Ja.
anfängt, finde ich.
Ja.
Also ich glaube, die
Ja.
richtigen Leistungssportler, die echt so versuchen, an der Spitze zu sein, die haben es eigentlich mit am schwersten, so vom Gefühl.
Ja, genau, das ist ja das, was ich meinte. Wenn du dann, wenn du wieder wirklich an diesen Peak kommen willst, nach einer Pause, das ist wirklich schwer. Diejenigen, die jetzt irgendwie, ja, einfach noch nicht so weit entwickelt sind, die haben ja diese Lernkurve, die am Anfang ja so steil ist, da können die ja eigentlich ziemlich schnell wieder anknüpfen. Das heißt,
Ja.
dann geht man 3, 4 Mal klettern und dann merkt man eigentlich auch wieder, dass es irgendwie schnell berghoch geht. Und bei denen
Ja.
würde ich auch sagen, ist der Fokus eher halt auch darauf, würde ich jetzt gar nicht so auf Krafttraining großartig gehen, da würde ich eher immer eher sowas wie Core-Training auf jeden Fall machen und dann halt einfach ganz viel an die Wand gehen. Das ist halt
Ja.
das Wichtige am Anfang.
Ja.
Und das, was jetzt so populär geworden ist durch den Lockdown, dass sich alle möglichen Leute, egal welches Niveau, ans Fingerboard hängen,
Ja, nee, nicht
halte ich für
ideal.
so mittelgut, weil ich glaube, zum einen sind die Erwartungen dann so hoch von so jemandem, dass man hat ja dann jetzt so viel trainiert und geht an die Wand, aber wenn es dir einfach an dem Bewegungsgefühl fehlt, glaube ich, wird man eher dann enttäuscht, dass es nicht so vorangeht, wie man halt denkt. Und ja, da ist einfach das A und O ist halt einfach klettern gehen. Also
Ja.
viel klettern und klar, es ist gerade schwierig, ne? Wenn halt alles zu ist, dann kann man sich da noch nicht das holen, aber es scheint ja jetzt auch bald aufzumachen, so wie das hier aussieht.
Ja, das Wetter wird
Auf
eh
jeden
auch
Fall.
besser und
Ja.
ist halt immer für, wie du sagst, ne, weil du hast ja in Hamburg gewohnt und von da sind die Felsen halt dann echt ein ganzes Ende. Ja. Meinst du oder was sind so die, beziehungsweise körperlich gesehen, was würdest du jetzt so für nach so einer langen Pause empfehlen, wie man da wieder rangeht an den Prozess?
Also meinst du so rein von Training an Geräten oder auch mit Klettern schon an der Wand oder?
Genau, ja. Also quasi jetzt, es geht wieder, man kann wieder klettern, so in etwa. Und was würdest du empfehlen, wie man da rangeht? Also sozusagen
Also ich
Intensität und
glaube,
Umfang und so.
ich würde erstmal den schmerzhaften Prozess durchlaufen, eine Bestandsaufnahme zu machen.
Ja.
Weil natürlich hat man noch im Kopf, wie stark man war vor der Zeit.
Ja.
Und natürlich möchte man da gerne anknüpfen, aber de
Ja.
facto ist es einfach nicht möglich.
Ja.
Und um nicht so, ja, irgendwie Erwartungen zu haben, die gar nicht erfüllt werden können, was ja immer dazu führt, dass man irgendwie unzufrieden ist,
Ja.
einfach so, glaube ich, der Moment dann da, dass man versucht, seine Erwartungen mal beiseite zu nehmen, der Realität ins Auge sieht, mal guckt, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, an der Wand, welche Boulderfarbe klappt jetzt oder an der Route, wo ist noch mein Wohlfühl, ab wo wird es jetzt schon schwer oder
Ja.
auch beim Training, okay, wie viele Klimmzüge kann ich jetzt noch machen im
Ja.
Vergleich zu früher und das dann einfach mal als die Basis zu nehmen und von da an dann wieder zu starten, weil ich
Ja.
glaube, das ist total nimmt total großen Einfluss darauf, wie sich das die nächsten Wochen anfühlt. Weil wenn man immer noch
Ja.
im Kopf mit dem alten Ich und der alten Stärke klettert, kann eigentlich nur jede Trainingssession eine totale Enttäuschung werden,
Ja.
logischerweise.
Ja.
Das irgendwie erstmal anzunehmen, zu gucken, wo stehe ich und damit im Reinen zu sein und okay, das ist jetzt die Basis, hier starte ich jetzt wieder und jetzt gucke ich, dass ich wieder besser werde und dann halt schauen, okay, was mache ich? Und da würde ich halt totalen Anfängern empfehlen, die jetzt quasi da vorm Lockdown einfach mehr oder weniger erst angefangen haben, erstmal viel klettern zu gehen, erstmal viel Volumen zu machen und sich auch langsam wieder erstmal zu steigern. Also auch dieses nicht sofort sich in die schwersten Boulder reinzuhauen, sondern die ersten 2, 3 Sessions würde ich versuchen, das zu genießen und eher leichtere Sachen zu machen und so kleine Herausforderungen, also irgendwie so Boulder oder Routen, die man so im zweiten, dritten Go machen kann und davon viel zu machen, um einfach wieder in dieses Bewegungsgefühl reinzukommen und zu merken, dass sich das auch gut anfühlt, weil meistens, also mir geht es immer so, dass wenn ich nach langer Zeit klettern gehe, das erste Mal fühlt sich ganz so robotermäßig an, irgendwie so ganz so hakelig, weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so, die Bewegungen sind nicht rund, sondern es stockt irgendwie alles so ein bisschen und dass man das erstmal überwindet und da vor allen Dingen so der Spaß an der Bewegung und auch dieses Genießen, dass man jetzt endlich wieder klettern kann, das würde ich versuchen, die ersten 2, 3 Sessions erstmal einfach nur zu machen, ohne jetzt darauf zu gucken, okay, schweren Boulder gleich ein Projekt zu suchen oder so.
Ja.
Dann würde ich langsam starten und das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, eher versuchen, regelmäßig was zu machen, dafür nicht ganz so viel sich vorzunehmen, statt irgendwie dann einmal in der Woche dann 2 Stunden zu trainieren oder so. Das bringt in meinen Augen auf jeden Fall weniger.
Ja.
Und ja, wenn man schon ein bisschen weiter ist, dann kann man natürlich schauen, finde ich ganz gut, sich schon so ein bisschen so einen Plan zu machen, weil ein Plan dafür sorgt, dass man weniger so eine Einstiegsschwelle sozusagen hat. Sagen wir mal, ich gehe jetzt eine Runde klettern und ich stehe dann da im Trainingsbereich und denke mir, eigentlich wollte ich jetzt noch was machen, aber man hat sich gar nicht überlegt, was man eigentlich machen will. Da steht man so ein bisschen ratlos rum und denkt sich, ach ja, oder vielleicht gehe ich doch jetzt ein Bier trinken, ne? So ungefähr. Ja. Und wenn man weiß, man hat sich vorher irgendwie 3 Übungen rausgesucht, irgendwie eine am Fingerboard, einmal irgendwas mit Klimmzügen oder so und dann noch 3 Core-Übungen, dann weiß man, dass man diese 5 Sachen hat. Geht dahin, zack, 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 hackt die alle ab und dann geht man halt weg. Und das, dieses ein bisschen vorbereitet sein, glaube ich, hilft, dass man das auch wirklich macht. Und selbst wenn das dann von den 5 Sachen dann nur 3 Sachen sind, ist auch immer noch besser, als nichts davon zu machen. Also das ist auch so mein nächster Rat. So nehmt euch Sachen vor. Und wenn ihr merkt, man kommt zeitlich nicht so hin, weil man irgendwie doch noch Stress im Job hat oder man hat echt keinen Bock, macht mindestens 5 Minuten was. Das ist so meine eiserne Regel, diese 5-Minuten-Regel. 5 Minuten was machen. Und wenn das erstmal nur warm machen für das eigentliche Fingerboard-Training oder so ist, weil meistens kommt dann irgendwie doch die Lust, dass man denkt, ah ja, komm, jetzt bin ich schon mal warm, da mache ich doch noch mal 1, 2 Sachen. Und ehe man sich versieht, hat man irgendwie doch eine halbe Stunde trainiert. Ja. Also nicht den Anspruch haben, dass man immer volle Dröhnung geben kann, sondern es kann auch mal ein Tag sein, wo man irgendwie nur eine Viertelstunde was macht, aber das ist super effektiv, auch wenn sich das vielleicht auch gar nicht so anfühlt. Ich glaube, diese Mentalität, dass Training immer wehtun muss und mega anstrengend sein muss, das
das ist ja auch eigentlich, gerade wenn es um Maxkrafttraining oder so geht, eigentlich bist du danach ja überhaupt nicht K.O. Also wenn du K.O. bist, hast du ja schon wieder viel zu viel gemacht.
Genau.
Um das durchzuziehen, ja.
Ja, und was ich bei Maxkraft ganz spannend finde, ich meine, da geht es ja darum, dass du halt maximal sozusagen richtig stromig irgendwas machst. Keine Ahnung, ob das jetzt zum Beispiel eine Klimmzugpyramide mit Zusatzgewicht ist oder eben auch einfach Max-Hangs oder sowas. Dass es auch total wichtig ist, zu gucken, wie die Tagesform ist. Also man kann sich natürlich vornehmen, dass man jetzt an Tag XY Max-Hangs macht.
Ja.
Aber wenn das so ein Tag ist, wo man total ausgelutscht aus dem Büro kommt, zum Beispiel, oder grundsätzlich so einen Tag hat, wo man sich eigentlich nicht so gut fühlt, also zum Beispiel Stichwort, du machst ja auch viel mit Frauen, je nachdem, wie das, an welchem Zeitpunkt in deinem Zyklus das zum Beispiel auch ist, sagen wir mal so eine Woche, bevor man seinen Tag kriegt, ist man ja manchmal auch nicht so wahnsinnig geil drauf. Dann würde ich sogar sagen, hey, dann darf man das ruhig auch mal skippen und sagen, boah, nee, heute ist echt eigentlich kein Tag, wo ich mich stark fühle und dann lieber was anderes machen, zum Beispiel irgendwie Core-Training oder sowas. Und an Tagen, das merkt man ja, finde ich auch, also, dass man schon beim Training gemerkt hat, boah, heute fühle ich mich mega stark.
Ja.
Dann zu sagen, okay, so einen Tag dann auch voll ausnutzen und da bis zur letzten Luzi gehen so und richtig, richtig Gas geben. Und wenn das nur alle einmal in der Woche oder alle 10 Tage ist, ist so ein Tag aber trotzdem viel effektiver, als wenn man sich an einem Tag, wo man eigentlich nicht gut drauf ist, versucht zu zwingen, Max-Training zu machen.
Ja.
Also es ist jetzt zumindest meine Erfahrung damit. Und ich bin da bisher so ganz gut mitgefahren. Also, was jetzt auch keine Entschuldigung ist, dass man jetzt nicht jedes Mal sagen soll, ach nee, heute bin ich total müde. Also, es ist schon gut, sich das vorzunehmen, aber ruhig auch mal so ein bisschen flexibel im Kopf mit dem Trainingsplan zu sein, zu sagen, nee, heute fühlt sich das irgendwie nicht so an, als wenn das ein guter Tag für ein Maximalkrafttraining wäre.
Ja. Obwohl ich
Also.
es finde, also genau das, was du gerade sagst, so dieses auf den eigenen Körper hören, finde ich jetzt so im Aufbauprozess nach so einer Pause auch total wichtig. Also es kommt ja ein bisschen, ja, jeder hat ein anderes Gespür, sag ich mal, für den Körper, aber da auch gerade, wenn es um Verletzungen geht, eher einfach zu sagen, okay, vielleicht geht es bei jemand anders halt viel besser. Aber sich dann wirklich in sich selber reinzuspüren und zu schauen, okay, meine Sehnen oder meine Unterarme sind halt einfach noch total müde und eigentlich habe ich noch Muskelkater und dann vielleicht halt die Session mal auszulassen oder halt nicht mehr so extrem Gas zu geben oder halt doch noch mal eine längere Pause einzubauen und da wirklich drauf zu hören. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Auf jeden Fall. Also das ist ja das, was es einem so schwierig macht, auch als Trainer und Coach, finde ich. Und zwar, dass es sowohl im Bereich Training, im Bereich Mentaltraining und im Bereich
Ja.
Ernährung, man kann ganz schlecht eigentlich pauschal sagen, was man machen soll, weil
Ja.
jeder so unterschiedlich ist
Ja.
und Training so unterschiedlich anschlägt, jeder so unterschiedlich tickt. Auch jetzt so mit diesem, was rätst du denn pauschal? Ja, kommt drauf
Schwierig.
an.
Ja.
So.
Ja. Ich würde noch mal kurz vielleicht zu dem Thema Verletzungen kommen, weil das halt bei einigen so Fragen waren einfach. Im Endeffekt so, was denn, ich sag mal, typische Verletzungen sein können, die nach so einer langen Pause auftreten. Ob du da, hast du da irgendwie Erfahrungswerte zu oder?
Also ich glaube, die meisten Verletzungen entstehen nach einer Pause dadurch, dass man denkt, dass man viel stärker ist, als man in dem Moment eigentlich nur noch ist.
Ja.
Das heißt, man hat ja das Bewegungsgefühl noch im Kopf und man weiß noch, dass man diesen Dyno machen konnte. Nur
Ja.
leider hat man einfach die Schnellkraft gerade gar nicht mehr
Ja.
und kann oder auch die Schulterkraft nicht und knallt halt voll bei dem Dyno in die Schultern. So. Man erinnert sich halt noch an die alte Stärke, die man hatte, bevor man die Pause
Ja.
gemacht hat und klettert entsprechend, hat aber die Kraft eigentlich gar nicht mehr. Bestimmte Züge halt abzublocken. Zum Beispiel auch so typische Sachen werden so auch so harte Schulterzüge oder so, wenn die Schulter einfach nicht mehr stark ist. Dann erinnert man sich natürlich noch, wie man diesen Zug gemacht hat, sagt dann aber halt voll ein, verletzt sich. Und ich glaube, eine andere Sache, die man ich jetzt gerade beim Bouldern wichtig fände, ist, dass das Abspringen ja auch ziemlich anstrengend ist. Und ich
Ja.
glaube, das ist was, woran die meisten so gar nicht denken. Aber ich
Ja.
weiß nicht, also ich habe schon oft nach einer Boulder-Session, nach langer Zeit Muskelkater in den Beinen gehabt, weil das ja auch so eine ganz krasse Bewegung ist in die andere Richtung, ne? Du fällst ja und sackst ja so super schnell
Ja.
zusammen
Ja.
und die Muskulatur muss total schnell reagieren.
Ja.
Und auch da ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht jetzt kurz bevor man wieder bouldern geht, mal vielleicht den einen oder anderen Leg Day mal einbaut und so ein
Ja.
bisschen versucht, die Beinmuskulatur irgendwie wieder ein bisschen fit zu kriegen und vielleicht auch am Anfang mal so ein paar Mal von nettem Absprunggelände runterspringt und auch
Ja.
vielleicht die ersten drei Sessions nicht komplett von oben runterspringt oder so ans Limit geht, sondern erstmal mit ein bisschen am Klettern arbeitet so.
Ja, total. Es ist ja auch, also ich meine, das spreche ich jetzt aus meiner Erfahrung generell, Bouldern, wenn es geht, irgendwie abklettern, weil
Ja.
die Bandscheiben danken dir auf
Ja.
Dauer.
Genau,
So.
das ist nochmal eine ganz andere Sache, dass natürlich auch der Rücken da irgendwie drunter leidet. Eine Sache, die sich ja auch verletzungsanfällig ist, sind natürlich die Finger. Also auch da erinnert man sich natürlich daran, wie gut man irgendwelche kleinen Griffe halten konnte und wenn man da jetzt auch gar nichts für die Finger gemacht hat. Ich glaube, die meisten können sich wahrscheinlich eher noch durchringen zu Core-Training oder mal so ein paar Klimmzüge machen. Ich glaube, die so im Anfängerbereich unterwegs sind, da würde ich es auch gar nicht so raten, jetzt dann schon so
Nee.
krass Fingertraining zu machen. Aber da muss man halt am Anfang echt ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein.
Ja.
Und sich, ich würde sagen, schon so 2, 3 Wochen Zeit geben, bis sich die Finger da wieder gewöhnt haben. Was ich ganz gut finde, das habe ich jetzt auch gemacht, ist diese No-Hangs. Das ist halt auch für Anfänger total gut geeignet. Da geht es eher darum, dass du irgendwie gute, große Griffe hast und dich da dranhängst und quasi gar nicht die Füße weg vom Boden nimmst, sondern nur entlastest. Maximal
Oh
so die
ja.
Hälfte von deinem Körpergewicht kannst du in eine Waage drunter stellen und dann halt ziehen. Und das ist eher dafür, die Bänder, Strukturen und auch die Kapseln so ein bisschen, denen immer so einen ganz kleinen Load zu geben, aber täglich, also so einmal am Tag zum Beispiel oder zweimal am Tag, über 2, 3, 4 Wochen, oder man kann es auch präventiv einfach die ganze Zeit machen, ist die Frage, wie konsequent ist man da? Aber das scheint richtig gut zu sein, um die Strukturen einfach stark zu machen. Also da kriegt man jetzt
Okay.
sozusagen keine Muskelstärke von, aber die Finger kriegen halt eine
Ja.
Gewöhnung an diesen Grip. Also da geht es wirklich gar nicht darum, irgendwas doll und viel zu machen. Das reicht, wenn das die 10 Minuten sind, und das reicht dann einfach schon.
Ja.
Da gibt es jetzt noch keine tatsächlich wissenschaftlichen Studien zu. Ich habe da nur so ein, zwei Sachen bei Lattice Training, glaube ich, drüber gelesen. Und eine Freundin von mir, die hatte jetzt auch Probleme mit ihren Fingern. Das ist bei der sozusagen auch von dem Arzt sozusagen als Reha-Programm empfohlen worden. So dieses leichte Belastung, ganz kurz, aber dafür halt auf einer Daily Basis sozusagen, kann da ganz gut helfen, um das zu unterstützen und da verletzungspräventiv im Grunde
Ja, ich glaube, das passt ganz
vorzugehen.
gut zu der einen Frage, die ich hier noch habe. Da ging es darum, wie kann ich mich denn am besten aufs Klettern am Fels vorbereiten nach so einer langen Pause? Das ist wahrscheinlich genau sowas, oder? Leicht zu starten und einfach, dass die Finger mal wieder ein bisschen, ja, sich dran gewöhnen können, dass sie vielleicht mal wieder andere Belastungen kriegen, als nur eine Flasche zu halten oder
Ja.
eine Dose aufzudrehen.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon gut. Und wie gesagt, da geht es auch wieder nicht darum, dass es mega doll sein muss und da muss man auch keinen Muskelkater von haben, sondern es geht nur darum, dass die Finger mal einfach mal wieder spüren, ah ja. Es geht wieder los. Ich erinnere mich, da war mal vor einem halben
Ja.
Jahr, habe ich da sowas schon mal gemacht. Und dann fängt der Körper schon an, darauf zu reagieren. Und dann würde ich sagen, kommt es auch mal darauf an, wenn man schon weiß, in welches Klettergebiet man fährt
Ja.
und das auch schon kennt, dann weiß man ja auch oft, also wenn du jetzt nach Franken fährst, dann ist es total wichtig, dass du deine Finger gut vorbereitest, weil
Ja.
dieses Gebiet ist halt einfach mega maximal stromig und total fingerlastig.
Ja.
Und da kann man halt auch schon. Sich, habe ich jetzt wieder gehabt, in so einem einfachen Sechser ist da schon so eine auf Anschlag Fingerbelastung teilweise. Das ist echt krass. Und wenn man halt aber weiß, okay, das sind jetzt eher Tufas und eher offene Griffe zum Beispiel, dann hat man natürlich auch nicht so ein hohes Risiko, dass man sich da verletzen
Für,
kann. Da ist dann
ja.
eher wichtig, dass man vorher zugesehen hat, dass man eine gute Körperspannung hat, so.
Ja. Also im Endeffekt ist die Vorbereitungsphase jetzt so ein bisschen auch darauf anzupassen, was man so in der Umgebung
Ja.
dann zum Klettern wieder hat, ja. Und wenn es so um Überlastungsverletzungen geht, ich meine, das ist ja jetzt wahrscheinlich genau gleiches Thema, die so ein bisschen vorzubeugen. Ansonsten hätte ich jetzt zu dem Thema gesagt, einfach Pause machen, wenn man halt müde ist, oder?
Ja.
Oder
Meinst du das so aufs Klettern bezogen oder aufs Training oder worauf
schon
meinst du das?
aufs Klettern, ja.
Also ich habe auch schon richtig viele Überlastungsverletzungen in meinem
Okay.
Kletterleben. Also ich hab schon sehr viel durchkonjugiert und das ist besser geworden dadurch, dass ich nicht mehr so sehr in den Pump kletter. Also so dieses auf total letzter Rille habe ich früher auch gerne nochmal so Ausdauersessions und so gemacht. Dann nochmal so vollkommen gepumpt und dann irgendwie so mit letzten bisschen nochmal so richtig irgendeinen Griff festhalten, wo du ja dann voll irgendwann in die Schulter fällst oder auch
Ja.
die Finger auch kaum kontrolliert sind. Und wenn man dazu neigt, was man hatte, dann würde ich vermeiden, das zu machen. So dieses in totaler Fertigkeit, auch gerade wenn man so körpermüde ist, also auch wenn zum Beispiel die Körpermitte schon längst irgendwie aufgibt, dann versuchen da nicht mehr unbedingt
Ja.
weiter auf dem Körper rumzuhacken.
Ja. Das ist genau das, was ich auch. Also, ich habe halt Sehnscheidenentzündungen in den Fingern gehabt am Anfang. Und das war genau das Thema. Ich habe halt einfach immer weitergemacht. Ja, Tape drauf und geht schon und weiter. Und
Ja.
es war, ja, irgendwann war dann halt ein halbes Jahr Pause angesagt, weil es einfach anders nicht mehr ging. Und das macht halt dann auch überhaupt keinen Sinn, weil dann hat man wieder so eine lange Pause. Also ich glaube, Verletzungen zu riskieren und den Körper so weit zu bringen, das ist halt das Kontraproduktivste, was du eigentlich machen kannst. Und dann halt das
Voll.
irgendwie im Kopf zu behalten, wenn man halt merkt, man will eigentlich noch und ist aber eigentlich schon müde, dass man sich selber damit eigentlich nur Schaden zufügt.
Ja, oder auch eine ganz wichtige Geschichte ist da einfach das Richtige, sich warm machen, ne? Und ich kann
Ja.
das total nachvollziehen. Ich bin auch super also wenn ich so ein Projekt habe und ich weiß auch, okay, ich fahre da jetzt hin, ich will das durchsteigen, fällt mir das so schwer, mich warm zu machen, weil ich ja eigentlich am liebsten da jetzt rein will und das Ding durchsteigen will. Und das hat schon viel mit Disziplin zu tun, aber ich glaube, so eine richtig gute Warmmachroutine, wenn man sich die aneignet, und das ist dann auch wieder ein bisschen wie mit dem, ich lege mir vorher mein Training zurecht. Die Hürde ist nicht so groß, wenn man sich eine Routine aneignet, weil der Körper das einfach automatisch abspult und man dann gar nicht mehr so in Frage stellt, okay, jetzt muss ich mir noch eine halbe Stunde warm machen. Oder ich zum Beispiel, ich muss mich eher nach dreiviertel Stunde bis Stunde sogar warm machen, bis ich wirklich richtig gut warm bin, was ja total nervt. Das dauert halt mega lang. Aber wenn das halt was ist, was ich jetzt über einen langen Zeitraum immer wieder gemacht habe, dann fängt man halt an und dann schaltet mein Kopf sich auch irgendwie aus und dann, ehe ich mich versehe, ist eine Stunde um und ich bin warm, weil ich da irgendwie so einfach so durchspule. Ist auch jetzt zum Beispiel, kann ja auch ein guter Neuanfang sein für alle, die jetzt nach einer Pause starten. Zum Beispiel auch mit solchen Dingen mal anzufangen, sich zu überlegen, okay, also gerade auch Anfänger machen sich ja oft gar nicht warm. Die kommen in die
Stimmt.
Halle und fangen an zu klettern. Und es ist total cool, sich dann zu überlegen, okay, auch das muss ja jetzt nicht eine Stunde sein, sondern ich nehme mir jetzt vor, mir eine 10 Minuten Warm-up-Routine zu überlegen für ab jetzt. Und dass man sich dann einfach drei, vier, fünf Übungen überlegt und die versucht jetzt vor jedem Training dann mal zu machen. Weil auch das natürlich, also einer der Hauptgründe, glaube ich, ist für Verletzungen oder im Positiven gesehen, ist die beste Verletzungsprophylaxe ist eigentlich, sich gut warm machen und zu wissen, was der Körper braucht, um warm zu sein. Weil auch das, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, ist super unterschiedlich. Nils, mein Freund, der macht sich halt eine Viertelstunde warm und dann kann der halt schon richtig schwere Sachen klettern. Ich kann ich halt vergessen. Und ich kann mich natürlich auch ärgern, ich kann das ungerecht finden, dass das so ist. Es ist aber nur einfach so. Und da auch ist ein wichtiger Schritt, okay, ich akzeptiere das, ich gucke jetzt nicht nach links und rechts, dass alle anderen halt schon viel schneller an die Wand können. Oder wenn ich halt mich mit meinen Kletterbuddies verabrede und ich weiß, okay, die machen sich entweder nicht warm, weil sie keinen Bock haben, oder sie brauchen halt nicht lang, dann muss ich halt eine halbe Stunde vorher kommen. Dann fange ich halt eine halbe Stunde vorher an, dann kommen die irgendwann dazu, dann macht man die letzten 10 Minuten sich zusammen warm und fängt dann an zu klettern. Aber ich glaube, das ist ganz schlau und ist sehr wichtig für ein langes, glückliches Kletterleben so.
Total, jetzt bist du ja, hast du ja vorhin gesagt, auch Mentaltrainerin. Und es ist ja jetzt, sage ich mal, wir hatten es vorhin ja mit den Erwartungshaltungen, dass es nicht nur beim, ich sag mal, beim körperlichen Wiedereinstieg schwierig ist, wenn du jetzt so eine lange Pause hattest, sondern mental halt auch. Wie ist denn das da von der mentalen Komponente her nach so einer langen Pause? Was würdest du da sagen? Was gibt's? Was macht sich sichtbar? Wie kann man da rangehen am besten?
Also ich glaube, der größte Punkt ist, das, was wir auch am Anfang eigentlich schon hatten, dass das, was ich denke, was ich kann, nicht mit dem übereinstimmt, was ich tatsächlich kann, dummerweise. Und dass es total wichtig ist, also ein perfektes Bewegungsgefühl und ein perfektes Selbstbewusstsein haben wir ja eigentlich dann, wenn wir genau wissen, was wir können und wenn das quasi übereinstimmt mit dem, was wir wirklich können. Und wenn jetzt, das ist ja oft nach einer Pause so, das ist das, was ich denke, was ich kann, und das ist das, was ich tatsächlich kann, und das ist halt viel weniger. Und dann kommen wir an so Punkte, wo wir dann plötzlich verunsichert werden, weil man denkt, man könnte es noch festhalten, aber man kann das alles nicht. Und das macht natürlich ja eine Verunsicherung und man stellt sich dann da selbst in Frage und das kann halt dazu führen, dass man entweder halt sauer auf sich wird, ne, oder dass man halt total Angst bekommt, weil man hat sich total, das ist ja dann eigentlich eine Überschätzung, ist voll über den Haken geklettert und kann das aber nicht und rastet dann natürlich total aus, weil man eigentlich das Gefühl für das, was man kann, gerade fehlt, was ja auch stimmt. Und dass es dann erstmal darum geht, zu gucken, sich quasi erstmal wieder kennenzulernen, okay, was ist denn das, was ich denke, was ich kann und was kann ich tatsächlich, und das erstmal wieder übereinander zu bringen, dass das Bild wieder stimmt. Also, dass man wirklich wieder weiß, was man kann. Und das macht ja dann auch sozusagen mentale Stärke zum Beispiel aus, dass das stimmt miteinander. Und wenn ich jetzt weiß, ich kann da über einen Haken, ich weiß, dass ich das kann, weil ich habe das vorher abgeglichen. Entsprechend würde ich zum Beispiel da erstmal gucken, dass man da in der Komfortzone bleibt und da noch nicht anfängt, aus der Komfortzone rauszugehen, sondern da erstmal guckt, ganz leicht anfangen und langsam anfangen, sich an dieses Bild anzunähern. Und erstmal, wenn ich das wieder übereinander habe und weiß, okay, was kann ich wirklich, dann anzufangen, wieder aus der Komfortzone rauszugehen und sich die vielleicht langsam wieder zu erweitern. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn ich, habe ich jetzt auch gerade erlebt, wenn ich rausgehe und meine Erwartungen sind total hoch und knüpfen einfach an das an, was ich eigentlich vorm Training hatte, führt das halt zu einer total krassen Angst, die einen dann wieder ins Steinzeitalter zurückkatapultiert. Dann bist du nämlich ganz schnell da, wo du vorher warst, als du mal angefangen hast, dich mit dieser Angst zu konfrontieren, weil du ja dieses Erlebnis sofort wieder hast und der Körper erinnert sich sofort daran, denkt sich, ja, genau, das war hier Panik. Total falsch und ich raste total aus. Mhm. Und wenn man einmal dieses Erlebnis wieder macht, und das würde ich halt versuchen zu vermeiden, wirklich in so eine Panik wieder reinzukommen, das schraubt sich natürlich sofort richtig fest und dann hat man wieder richtig Mühe, das erstmal wieder loszuwerden und versuchen, da gar nicht erst reinzugehen, sondern sich langsam ranzutasten. Das ist ja sowieso eigentlich die beste Methode, statt so diese Vorschlaghammer-Geschichte, okay, ich konfrontiere mich jetzt und ich muss es einfach durchziehen. Ja, habe ich eigentlich selten erlebt, dass das zu einem guten Ergebnis führt.
Ich finde, von dem, was wir jetzt gerade so sagen, oder du auch sagst, es ist körperlich und mental exakt das Gleiche. Also so dieses, was du gerade sagst, in die Panik, das kannst du ja vergleichen mit Verletzungen im körperlichen Bereich. Mhm. Weil es wirft dich einfach wieder zurück. Und im Endeffekt sind da so schöne Parallelen, finde ich, wo man das eigentlich auf beides anwenden kann.
Ja, total. Und ich glaube, dass viele dann denken, ja, Verletzung ist ja viel schlimmer. Mhm. Weil das ist so was Körperliches, das merkt man, der Arzt kann auch sagen, du hast da was. Aber mental, und deswegen finde ich das so schön, was du sagst, das ist eigentlich das Gleiche, nur dass man das nicht so sehen kann. Aber das hast du dann auch so fest da drin und damit hast du dann auch monatelang Spaß, genauso wie mit einer Verletzung. Mhm. Also das ist ja jetzt so eine Pauschalempfehlung, die man, glaube ich, aber auch allen pauschal empfehlen kann. Die ersten 3 Wochen langsam anfangen.
Ja.
Und sozusagen sich vielleicht sogar extra bremsen, selbst wenn man merkt, man könnte eigentlich mehr, bleib erstmal total in der Komfortzone, komm erstmal rein.
Ja.
Sowohl mental als auch körperlich. Und dann lass langsam die Zügel locker. Und eigentlich ist das ja auch so rum viel geiler, wenn du richtig Bock hast und merkst, oh ja, ich könnte eigentlich wieder. Mhm. Und wartest halt noch ein bisschen und dann legst halt los und dann fühlt es sich auch richtig geil an. Also wenn du irgendwie sofort in Streckgalopp gehst und dann stehst irgendwo, hast Panik oder merkst halt so, boah, krass, den Schulterzug gemacht, oh, hat leicht schon direkt irgendwie wehgetan, jetzt merke ich da die ganze Zeit wieder was, so, das ist eigentlich die viel blödere Situation.
Ja, total. Ich finde auch mental gesehen, jetzt sturzangstmäßig, hast du ja vorhin gesagt, dass du, wenn du 2 Wochen, glaube ich, nichts gemacht hast, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt drauf haben, aber dass du dann schon wieder merkst, dass du mehr Sturzangst hast. Mhm. Geht das dann schnell bei dir wieder weg? Oder?
Ja, weil ich kenne mich ja mittlerweile.
Ja.
Mhm. Und zwar ist es ja schon ein Prozess gewesen. Das heißt, ich habe mir selber für mich angeguckt, okay, warum habe ich eigentlich Angst? Also wovor habe ich Angst? Und meine Angst ist tatsächlich im Material begründet. Und ich mache dann einfach mit meinem Partner 5-mal einen Partnercheck.
Bevor du in eine Tour einsteigst. Cool.
Ja, ist natürlich für denjenigen mega nervig. Aber wir gucken wirklich 5-mal alles an. So ist der Gurt, also wirklich auch Sachen, die man hinterher eigentlich nicht mehr checkt, ob der Gurt auch zu ist. So, okay, ist der Gurt zu, der Knoten ist gut, eine Seite, andere Seite, das Grigri ist wirklich der Knoten im Seil. Mhm. Und das hilft mir, wenn ich dann in der Route merke, die Angst kommt hoch und ich fange an auf meinen, ich schiele dann echt auch auf meinen Knoten und gucke, habe ich den wirklich zugemacht?
Ja, kenne ich.
Dass ich mir dann in dem Moment verbiete, nein, du guckst nicht, weil wir haben 5-mal gecheckt und es ist in alles in Ordnung. Und dann merke ich so langsam, dass ich das auslagern kann und weiß, okay, nee, ich habe die Vorkehrung getroffen, das ist alles in Ordnung, du musst dafür keine Energie verschwenden. Ja. Und dann geht das relativ schnell wieder weg. Aber so das erste Klettern ist immer ein bisschen zittrig und eben auch schon nach 2 Wochen. Also das ist halt auch total nervig natürlich. Aber ja, auch das habe ich einfach jetzt akzeptiert, dass es so ist. Mein Freund weiß es auch. Und
ja, spannend. Ich habe diesen Winter jetzt nicht so extreme Pause gehabt, aber ich habe das halt mit der Verletzung damals gehabt. Und meine Erfahrung war, dass das mit dem Mentalen auch relativ schnell wieder, ist man wieder auf dem alten Niveau, wenn man sich halt nicht überfordert, so wie du es gerade gesagt
Ja.
hast, halt nicht irgendwie da in die Panik reinzukommen, sondern erstmal irgendwie in der Komfortzone zu bleiben und dann langsam das wieder auszubauen. Das war auch so meine Erfahrung, dass es an sich dann dieses alte Niveau ganz schnell auch wieder da ist.
Ja, voll. Also da ist auch dann, weiß ich nicht, einige haben ja dann auch Angst, gerade beim Klettern, dass sie zum Beispiel so rutschigen Tritten nicht vertrauen. Da kann man auch sagen, okay, dann geh doch erstmal im Top Rope rein. Dann erstmal wieder checken und merken, dass die Tritte trotzdem halten. Und dann kannst du danach im Vorsteg reingehen. Es ist viel besser, als im Vorsteg da reinzugehen, diesen Tritten nicht zu vertrauen und halt auszurasten. Also ist auch wieder nur ein Beispiel, wie man dann da rangehen kann und sich langsam jetzt wieder annähert, weil das gerade das bei vielen ja so ein Thema ist.
Ja, cool. Ich meine, das Thema Leistung und Klettern, da haben wir vorhin auch schon ein bisschen kurz angesprochen. Diese Leistungserwartung, ich weiß gar nicht, wie tief wir da jetzt noch einsteigen sollen, aber gibt es da noch was, was du jetzt so, also was du jetzt nach so einer Pause sagen würdest? Wie gehst du da mit diesem Leistungsdruck oder Leistungserwartungen um?
Also auch das ist auch ein bisschen das, worüber wir schon gesprochen haben, ne? Dass es darum geht, so was kann ich und was sind meine Erwartungen. Und das immer dann, wenn das eine größer ist als das andere, egal wie rum eigentlich, also ob man sich jetzt überschätzt oder unterschätzt, dass ja Situationen sind, die beide doof sind. Und dass es am besten ist, erstmal zu gucken, was da zusammenkommen kann. Oder wie ich da zusammenkommen kann, dass das wieder übereinstimmt. Und ich glaube, ja, was mir hilft, das ist jetzt auch wieder super persönlich, weil da auch jeder total unterschiedlich mit umgeht, ist, dass ich versuche, meine Erwartungen in so kleinen, also natürlich habe ich auch Erwartungen, man kann sich nicht losmachen von Erwartungen. Jeder hat Erwartungen und man hat die eigentlich auch immer. Also man kann ja Erwartungen nicht ausstellen. Aber man kann natürlich Erwartungen in kleineren Schritten machen. Was es wahrscheinlicher macht, finde ich, dass diese Erwartungen auch mit dem übereinstimmen, was man dann tatsächlich machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Route bin, dass ich die Erwartungen zum einen nicht so sehr auf das Ziel, ich will die Route klettern, richte, sondern zum anderen eher auf so Prozesserwartungen. Also was ja auch schon mal so ein Shift ist zwischen ich will diese Route klettern oder ich will in dieser Route mein Bestes geben, sind zwei unterschiedliche Sachen.
Total.
Und ich gebe mein Bestes, finde ich, ist oft leichter zu erfüllen, als ich kletter diese Route. Also so ein bisschen eher Prozesserwartungen, wenn dann zu formulieren in seinem Kopf und ruhig auch eher in kleineren Schritten. Also muss man natürlich aufpassen,
Total.
dass man da auch nicht, was in meiner Erfahrung auch auf Frauen passiert, dass man sich nicht unterschätzt. Also nicht, man sollte auch nicht ständig also irgendwie tief stapeln, dass man beruflich enttäuscht wird. Das ist irgendwie auch nicht so das Ding. Aber trotzdem kann das helfen, so seinen Fokus erstmal auf so kleinere Sachen zu richten und auf kleinere Ziele oder auch auf ganz konkrete Sachen in der Route wegzugehen von diesem großen Ganzen. Und ich finde, das nimmt total den Druck raus.
Ich finde auch, wenn es halt ums Thema Leistung geht, es ist so. Klar, also irgendwo mit den Geraden und so ist natürlich dieses Leistungsthema im Klettern auch einfach da. Und gleichzeitig gibt es ja so viele andere Aspekte am Klettern, die so wichtig und schön sind. Und das hattest du vorhin halt auch schon gesagt, glaube ich, dass man einfach mal erstmal wieder genießen, dass man wieder klettern kann. Und ich glaube, das ja, kann auch halt total helfen beim Einstieg erstmal einfach wieder so, hey, ich bin wieder draußen, ich bin wieder irgendwie mit einer coolen Community hier und Freunde und dass man seinen Fokus so ein bisschen auch shiftet und nicht immer nur auf dieses Leistungsding sich fokussiert.
Ja. Was auch helfen kann, ist, finde ich, so ein bisschen zu gucken, okay, warum kletter ich eigentlich? Und warum kletter ich gerne schwer, ne? So, in Anführungsstrichen. Warum mache ich gerne? Und das ist einfach, weil ich es schön finde, so an meinem Limit zu klettern und irgendwie die Komfortzone ein bisschen zu verschieben. Und nicht, weil ich 8a klettern will, sondern es geht um diesen Prozess. Und da kann man dann auch ganz ehrlich zu sich selbst sein und gucken, okay, wenn ich jetzt aber gerade schwächer bin und 7a wird plötzlich zu meinem Limit, dann ist das doch eigentlich kein bisschen schlechter. Es ist auch genau das, was mir Spaß macht. Ich bin an meinem Limit Und ich musste es verschieben. Und klar, ich war da schon mal, aber eigentlich macht es nicht weniger Spaß. Und was dahinter steckt, ist eigentlich ganz viel, was denken andere von mir.
Total.
Und dieses sich mit anderen vergleichen. Und ich finde, wenn man das schafft, das irgendwie ein bisschen auszuschalten und zu gucken, okay, was macht mir Spaß? Und mir macht Spaß am Limit. Und jetzt ist mein Limit halt nicht mehr da oben, sondern es ist halt gerade hier. Ist es eigentlich nicht weniger wert für mich? Und ja.
Ist es ja auch im Endeffekt nicht. Es ist ja auch
Ja.
wieder so individuell. Und
Voll.
wenn es eine coole Tour ist, dann ist es egal, ob es eine 6A oder eine 8A ist, es ist halt eine coole Tour. Also
Ja.
gibt es noch irgendwas, was du noch so als Fazit oder wie auch immer noch kurz sagen magst oder was dir noch wichtig wäre?
Ich finde, dieses Ding mit den Erwartungen erstmal abgleichen, wo man eigentlich steht. Am Anfang ist total wichtig. Langsam anfangen. Man ist zwar am Anfang viel langsamer, logischerweise, aber am Ende raus wird man das alles wieder reinholen, weil man eben nicht jetzt plötzlich wieder mit Panik erstmal irgendwie umgehen muss oder weil man sich nicht plötzlich verletzt hat. Also das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und dieses weniger ist mehr, lieber oft ein paar Übungen nur zu machen, statt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche sich voll zuzuknallen, ist in meinen Augen auch total gut. Und sowas wie Yoga zum Beispiel würde ich auch jedem empfehlen. Also so ein bisschen Yoga zu machen zwischen 10 Minuten und 30 Minuten am Tag ist so gut für den Körper und auch so für die Körperspannung und auch fürs Atmen wiederum, was ja auch total wichtig ist. Also
Total. Okay, cool. Wie kann man denn dich jetzt irgendwie finden oder erreichen, wenn man ein bisschen mehr von dir wissen mag?
Ich bin bei der Ruhrpunktschule zum Beispiel Trainerin. Da habe ich auch ein kleines Mini-Seitchen. Also da kann man kurz was über mich lesen und da ist auch eine E-Mail-Adresse, darüber kann man mich eigentlich erreichen.
Okay.
Sonst bin ich auch noch bei Instagram. Da kann man mich auch eigentlich mal anschreiben und
Okay.
kann, je nachdem, wie viel ich gerade poste, gerade bin ich wieder ein bisschen nicht so fleißig. Auch immer gerade sehen, wo ich selber vielleicht gerade so dran bin oder hau auch mal so ein paar Trainingstipps raus. Aber ja, es ist noch nicht so regelmäßig, wie ich mir das vorstelle.
Ja. Und ansonsten örtlich anzutreffen bist du mittlerweile jetzt in
Oh,
Frankenjura, ne?
genau.
Okay. Cool. Ja, voll cool. Danke dir
Ja,
erstmal
voll
für deine
gerne.
Zeit und für die ganzen Infos. Ich hoffe, das Interview war hilfreich für dich. Ja, wie du jetzt an deinen Neuanstieg nach einer Pause ins Klettern wieder rangehen kannst. Ich hoffe auf jeden Fall, du bist mit ganz, ganz viel Spaß an der Sache dabei. Und ja, wenn du Themenvorschläge oder eine Frage hast, die du gerne in einer Folge mal beantwortet hättest, dann schreib mir gerne eine Mail an mail@rockandbeyond.at. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung für den Podcast da, abonniere den Kanal und mehr Infos zu mir und meiner Arbeit findest du in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir einfach alles, alles Gute, bis bald und rock on!